Ja, ich bin zu hören, das ist wunderbar. Ich grüße euch heute Morgen. Wir befinden uns genau 4 Wochen vor Ostern. Wäre Ostern Weihnachten, dann hätten wir hier längst den Adventskranz hängen oder stehen und wir hätten heute schon die erste Kerze angezündet. Wir hätten wahrscheinlich auch schon längst zu Hause einen Adventskalender, an dem wir immer schön ein Türchen öffnen könnten, um so Tag für Tag dem Weihnachtsfest entgegenzufiebern. Auch die Adventsdeko wäre schon aufgestellt und würde die dunkle Jahreszeit erhellen. Kurz gesagt, wir würden uns schon längst einstimmen auf Weihnachten. Mit Ostern, da ist das häufig ein bisschen anders. Da gibt es ja häufig für uns nicht so eine Anlaufzeit oder wir nehmen die jedenfalls nicht so bewusst wahr, sondern wir stolpern häufig eher so hinein in die Karwoche und dann auch in die Osterfeiertage hinein. Und das ist eigentlich schade. Es ist eigentlich schade, denn Ostern ist ein wichtiges Fest. Nach alter christlicher Tradition ist es sogar das wichtigste christliche Fest. So steht es noch in jedem Lexikon, wenn man nachschlägt. Das wichtigste christliche Fest überhaupt. Und das auch zu Recht, denn in Ostern, da liegt ja eine wirklich große Hoffnung, eine große Zuversicht, ein großer Grund zur Freude begründet. Und so ist es Grund genug, dass wir uns dieser Aktion Ostern neu erleben anschließen, dass wir uns hier beteiligen, um uns auf dieses Fest einzustimmen und auch diese Wochen jetzt vor Ostern bewusst uns damit zu befassen. Wir wollen also ab heute uns dann die nächsten Wochen auch in den Hauskreisen, in dem Projekthauskreis, aber auch an anderen Stellen uns auf die Suche begeben nach dem Sinn und nach dem Ursprung des Osterfestes. Wir wollen schauen nach dem Urheber von Ostern und uns befassen mit Jesus Christus selbst natürlich. Wir starten unsere Ostersuche mit einer Gruppe von Männern. Mit einer Gruppe von Männern, die ziemlich verzweifelt auf der Suche nach Jesus gewesen ist, um ihrem gemeinsamen Freund Hilfe zu erweisen. Das Ganze, kam dann auch auf ziemlich spektakuläre Weise doch zur Hilfe. Ich lese uns eine bekannte Geschichte von einem Gelähmten. Ich lese sie uns heute mal nach der Fassung aus Matthäus. Ist nicht ganz so bekannt wie die Fassung nach Markus, aber wir werden uns sicherlich auch daran erinnern, was Markus noch zusätzlich dazu schreibt. Also ich lese uns mal aus Matthäus 9 ab Vers 2 bis Vers 8. Und siehe, da brachten sie zu ihm, zu Jesus, einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hatte. Ja, eine wirklich wunderbare Geschichte, die wir hier bei Matthäus in aller Kürze lesen. Wir wissen dann aus dieser Markus-Parallele, Markus 2 kann man das nachlesen, da wissen wir noch so ein paar Details mehr. Es wird uns berichtet, dass es 4 Männer gewesen sind, die diesen Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Wir lesen dort auch, dass das Haus, in dem Jesus sich befand, also er war in einem Haus, dass das wirklich zum Bersten voll besetzt war und dass diese Freunde eben nur noch den Weg über das Dach als Zugang zu Jesus sahen. Und wir wissen, dass sie dann ihren Freund dort auf das Dach schleppten, dass sie dann das Lehmdach einfach aufgruben. Die Dächer waren ja damals ja relativ einfach befestigt und deswegen auch aufzugraben. Und dass sie dann ihren Freund vor den sicherlich überraschten, verdutzten Augen aller Anwesenden auf seiner Trage direkt hinabließen. Ja, und dann kam er an vor Jesus selbst. Und dann wird es sicherlich so gewesen sein, dass alle Menschen, die da anwesend waren, dass sie sich gefragt haben, was soll denn diese Aktion jetzt? Einfach das Dach hier aufgraben? Und vor allen Dingen, wie wird denn Jesus jetzt reagieren, der hier mitten in seiner Predigt, sich mitten in seiner Lehrtätigkeit befindet und der jetzt hier einfach unterbrochen wird durch dieses Ereignis? Was wird er tun? Was wird er sagen? Matthäus, und deswegen ist auch diese Schilderung hier in seinem Evangelium so schön und auch so interessant. Matthäus berichtet uns Jesu Reaktion in aller Schlichtheit und Kürze. Auf das Wichtigste wirklich zusammengekürzt. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, dass viele von uns diese Geschichte schon gut und lange kennen und sehr oft gehört haben. Aber deswegen sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Diese Worte Jesu, die er hier dem Gelähmten sagt, ist das eigentlich das, womit der Gelähmte gerechnet hat? Sind das die Worte, auf die der Gelähmte gehofft hatte? Was er sich gewünscht hätte, dass Jesus es ihm sagt, wenn seine Freunde ihn zu Jesus hinbringen endlich? Er, der so krank war, dass er auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen war, um überhaupt eine Chance hatte, zu Jesus Christus hinzukommen, sich ihm zu nahen, hatte er auf diesen Satz gewartet? Hatte er diesen Satz sich erträumt? Hatte er nicht andere Erwartungen? Vielleicht hat er gedacht, als er das hörte: Mensch, Jesus! Siehst du denn nicht mein Problem? Siehst du denn nicht, dass ich hier vor dir liege? Dass ich gelähmt bin? Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht stehen. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Warum sagst du denn nicht, ich mache dich gesund? Sei geheilt. Du kannst das doch. Aber Jesus ist in diesem Moment offensichtlich etwas anderes wichtig. Jesus weiß etwas, was der Kranke und seine Freunde nicht wissen, was sie nicht auf dem Schirm haben. Er weiß, dass er noch ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und seinen lahmen Rücken. Mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht die Beine, nicht deine kranken Beine, nicht dein kranker Körper, nicht das ist deine größte Not, nicht das ist das schwierigste Problem, mit dem du zu kämpfen hast. Es ist die Krankheit deines Herzens, um die es mir geht. Und zwar nicht dieses kleinen Organs, was in deiner Brust sitzt und die ganze Zeit schlägt, sondern es geht mir um dein Innerstes. Dort sitzt dein tiefstes Problem. Dass Jesu Diagnose korrekt ist, das sehen wir heute so ungefähr 2000 Jahre später in unserem Land mit den immensen medizinischen Möglichkeiten, die wir ja heutzutage haben, da sehen wir das, ich glaube, eindrucksvoll bestätigt. Viele Menschen, die zur Zeit Jesu blind gewesen sind oder die auch gelähmt waren, die wären das heute nicht mehr. Ihr Körper könnte dank ausgefeilter Behandlungsmethoden, eines guten medizinischen Systems, kompetenter Ärzte und so weiter, da könnte es geheilt werden. viele Leiden könnten geheilt werden. Oder zumindest könnte man ihnen insofern helfen, als dass man ihnen Hilfsmittel geben würde, sie unterstützen würde, dass sie im Alltag nicht oder nur kaum eingeschränkt wären. Es gibt viele medizinische Möglichkeiten. Und diese fantastischen medizinischen Möglichkeiten, die lassen wir uns ja auch allerhand kosten. Das muss man ja auch sagen. 15% deines Gehalts, so ungefähr, die siehst du nie. 15%. Also wenn du 1000 Euro verdienst, von 1000 Euro musst du ungefähr 150 Euro direkt abgeben an die Krankenkasse. Wird direkt abgezogen. Kannst du gar nichts machen, das ist einfach weg. Also anders gesagt, wenn man das mal so umrechnet, bei einem Vollzeitjob, wenn du 8 Stunden arbeitest jeden Tag, dann arbeitest du jeden Tag mehr als eine Stunde nur für unser Gesundheitssystem. Dafür, dass dein Körper im Krankheitsfall, ja, dass sich darum gekümmert wird, dass er wieder gesund gemacht wird, dass du vielleicht auch gar nicht erst krank wirst. Also wir investieren ungeheure Mengen, so als Gesellschaft, in die Gesundheit. Und da könnte man ja eigentlich sagen, wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, dann müssten wir eigentlich mit zu den glücklichsten Völkern aller Zeiten gehören. Aber das ist nicht so. Hauptsache gesund, was man oft so sagt, das greift zu kurz. Körperliche Gesundheit allein macht dann doch nicht glücklich, so wichtig das auch ist. Allein körperliche Gesundheit macht doch nicht glücklich. Unsere Not, sie liegt woanders. Sie geht tiefer. Und Jesus, er konfrontiert hier den Gelähmten und damit will er auch uns darauf hinweisen, er konfrontiert ihn mit seiner größten Not. Er sagt ihm quasi, du kommst jetzt zu mir, damit du körperliche Heilung bekommst. Ja, das kann ich gut verstehen, aber du gehst nicht tief genug. Du gehst nicht an die Wurzel. Du solltest erkennen, was wirklich deine tiefste Not ist, deine größte Not ist. Nun, wer gelähmt ist, der sehnt sich sicherlich mit jeder Faser seines Körpers danach, endlich wieder aufstehen zu können, stehen zu können, gehen zu können. Dieser Mann setzte sicherlich seine ganzen Hoffnungen auf diese eine Karte. Er dachte vermutlich, wenn ich nur endlich wieder laufen könnte, ja dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur endlich wieder laufen könnte, ja, dann wäre ich nicht mehr auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Wenn ich nur endlich wieder laufen könnte, dann könnte ich mich um mich selbst kümmern. Ich könnte mein eigenes Geld verdienen. Ich müsste mich nicht unterstützen lassen. Ich könnte mich selbst versorgen. Ich würde nie mehr klagen. Ich wäre nie mehr unglücklich. Ach, wenn ich doch nur endlich wieder laufen könnte. Aber Jesus gibt ihm zu verstehen, mein Sohn, du irrst. Du irrst. Das klingt hart, aber es ist doch wahr. Wenn ich nur deinen Körper heile, dann ist das zu wenig. Warte nur 3 Monate, warte 4 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht. Das Hochgefühl, es wird verschwinden. Es wird nicht von Dauer sein. Die Wurzeln der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen, sie gehen viel, viel tiefer. Ich meine, denkt vielleicht mal zurück. Denkt mal zurück an die Geschenkewünsche eurer Kindheit. Wie war das gewesen? Ich brauche dieses eine bestimmte Lego-Set. Oder ich brauche unbedingt ein neues Fahrrad. Und zwar sofort. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das dann habe, ja dann bin ich zufrieden. Dann ist alles gut. Wir wissen das, dass kleine Kinder sich extrem gut für einen kurzen Moment auf Wünsche fokussieren können. Das legendäre Geschrei an der Supermarktkasse ist ein Beleg dafür. Und doch ist die Freude über den erfüllten Wunsch schnell wieder vorbei. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir Erwachsenen an dieser Stelle gar nicht so anders sind. Wir können uns vielleicht ein bisschen besser benehmen und ein bisschen besser zügeln, aber auch wir haben Wünsche, von denen wir uns viel erhoffen und auf die wir uns extrem fixieren können. Und auch wir erleben dann, dass das Hochgefühl des erfüllten Wunsches, also vielleicht der lang ersehnte Urlaub, ein neues Auto, was auch immer, dass das nicht lange anhält. Studien haben sogar ergeben, dass die erhöhte Motivation nach einer Gehaltserhöhung gerade mal 14 Tage anhält. Also du kriegst mehr Geld und dann 14 Tage freust du dich und bist motivierter, aber nach 2 kurzen Wochen ist es vorbei. Nur 2 Wochen. Also erfüllte Wünsche, und seien sie uns noch so wichtig, vielleicht auch erfüllte Wünsche, die uns wirklich existenziell erscheinen, noch wichtiger als vielleicht Geld, meinetwegen Gesundheit eines nahen Angehörigen oder wenn wir uns wünschen, dass wir mal angenommen werden, so wie wir sind. Erfüllte Wünsche erfreuen nicht auf Dauer. Und das liegt daran, dass unsere Not nicht in dem Mangel liegt, nicht in dem Mangel unerfüllter Wünsche und unerfüllter Sehnsüchte. Unsere Not liegt nicht in dem, was uns materiell fehlt, liegt auch nicht in den Beschwernissen, die uns auferlegt sind. Unsere wahre Not, die liegt noch woanders. Die geht tiefer als das. Die Bibel sagt, wenn wir sie so im Zusammenhang lesen, dass unsere wahre Not darin besteht, dass wir unsere Identität, also was uns ausmacht, dass wir das auf etwas anderes gründen als Jesus Christus. Ob es da jetzt um beruflichen Erfolg geht oder um bestimmte Beziehungen oder eben aufstehen und endlich laufen zu können, das ist egal. Im Grunde sagen wir dann oder wir denken dann, wenn ich nur das bekomme, wenn mir nur diese Sehnsucht oder jener Wunsch erfüllt wird, wenn sich das nur verwirklicht, endlich, ja dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Und wir erwarten dann, dass das, was wir uns wünschen, Gesundheit, Erfolg, Komfort, schöne Erlebnisse, dass uns das alles irgendwie herauszieht aus dem Loch dieser Unzufriedenheit. Bisschen eng hier heute. Kopf ist gewachsen, keine Ahnung. Oder jemand anders hat es auf. Das kann natürlich auch sein. Hoffentlich klappt es jetzt. Also wir wünschen uns, dass das uns herauszieht aus dem Loch unserer Unzufriedenheit. Und wir machen unsere Wünsche letztendlich zu unserem Befreier, der uns erlösen soll. Das formuliert natürlich keiner so, das ist klar. Aber im Grunde ist es schon das, was man so unbewusst dann macht. Und erfüllt sich der Wunsch dann nicht, dann ist klar, dann sind wir enttäuscht. Erfüllt sich der Wunsch aber schon, dann sind wir erstmal froh. Aber im Nachgang, dann nach einiger Genugtuung, fühlen wir uns umso leerer und unglücklicher. Also es ist interessant, ne? Jesus schenkt dir dem Gelähmten nicht einfach körperliche Heilung. Er sagt nicht einfach, okay, dein Wunsch, er ist gut, er ist verständlich, ich erfülle ihn dir und dann ist gut. Nein, er spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Mit anderen Worten, er lenkt die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema und er sagt ihm, du brauchst eigentlich etwas anderes noch. Du brauchst mich. Du brauchst meine Vergebung. Die Entfremdung zu Gott, dass du getrennt bist von ihm, das ist deine wahre Not. Da ist dein größtes Problem. Das ist dein tiefstes Bedürfnis. Und das ist gar nicht so leicht zu begreifen. Denn viele von uns wenden sich ja gerade dann zu Gott, wenn wir uns in einer äußeren Notlage befinden, wenn etwas schwer ist. Dann sagen wir und dann beten wir, lieber Gott, hilf uns durch die Krise. Lieber Gott, schenke mir dies, sorge doch für das, bewahre mich hier, führe mich dort durch. Und wir kommen in all dem gar nicht auf die Idee, dass unsere Not eigentlich darin besteht, dass wir uns, ja, unser Lebensglück von etwas anderem erhoffen, von etwas anderem erwarten als von Jesus. Und da sagt Jesus, grab da tiefer, denk da weiter. Du musst deine wahre Not erkennen. Er sagt zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. brauchen nicht nur Gottes Gaben. Wir brauchen nicht nur seine Fürsorge und seinen Schutz. Der Gelähmte braucht nicht nur die Wunderheilung. Wir brauchen den Heiland selbst. Wir brauchen Jesus selbst. Deshalb sagt Jesus das hier. Deine Sünden sind dir vergeben. Weil die Vergebung die Trennung auflöst, weil dann eine enge Beziehung möglich ist, eine Beziehung zu Jesus selbst, zu demjenigen, der uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Der seinen göttlichen Thron in der himmlischen Herrlichkeit verlassen hat, um als Mensch zu uns zu kommen. Der sein eigenes Leben hergegeben hat. Der sich hat foltern lassen und töten lassen, damit wir Vergebung erfahren. Und der durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat und allen, die an ihn glauben, ewiges Leben schenkt. Darauf lenkt Jesus seine Aufmerksamkeit. Erkenne deine wahre Not. Du brauchst nicht nur Gottes Gaben, nicht nur Erfüllung und all diese Dinge, nicht nur körperliches Wohlbefinden, so schön und wichtig dies alles ist, sondern Vergebung erfahren zu haben, angenommen zu sein von Gott als Kind, unseren Wert in ihm gefunden zu haben. Das ist, was du brauchst. Und dafür ist Jesus gekommen. Das will er dir, das will er uns schenken. Die Geschichte mit dem Gelähmten, sie geht noch weiter und wir haben das bestimmt noch im Ohr. Dieses Wort von der Sündenvergebung, das wird nicht nur bei dem Gelähmten und seinen Freunden Verwunderung ausgelöst haben. Nein, wir lesen davon, dass auch andere Anwesenden ja mit dieser Äußerung Jesu so ihre Probleme hatten, sagen wir mal. Wir könnten auch sagen, Jesus hat bei manchen echte Verärgerung ausgelöst. Echte Verärgerung. Wir lesen in Vers 3. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Das ist doch interessant. Dass Jesus den Gelähmten im Fortlauf der Geschichte wieder gesund macht, das verärgert die fromme Elite nicht. Darüber sind sie sicherlich erstaunt, aber sie sind nicht erbost. Womit sie wirklich ein Problem haben, ist Jesu Äußerung zur Sündenvergebung. Dass er selbst es wagt, diesem Mann Vergebung zuzusprechen. Das ist, was sie erzürnt. Das macht sie wütend. Es erzürnt sie, weil sie sehr gut den damit verbundenen, den gewaltigen Anspruch Jesu verstehen. Und so ist ihre Reaktion voller Schärfe. Dieser lästert Gott, so denken sie. Und wie Markus in seinem Evangelium noch hinzufügt, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Ein Jesus, der mit Vollmacht predigte und alttestamentliche Texte auslegte, das war für die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht so das Problem. Sie waren ein bisschen eifersüchtig, aber das war nicht so das Problem. Ein Jesus, der Menschen wieder gesund machte, auch das hat sie nicht so besonders gestört. Aber ein Jesus, der Sünden vergibt, der sich damit auf eine Stufe mit Gott selbst stellt, ganz bewusst, denn Jesus wusste, dass sie das so verstehen würden und ein Missverständnis hätte er an dieser Stelle leicht ausräumen können. Er kannte ja, was sie dachten, aber er räumt es nicht aus, denn es war kein Missverständnis. Die Schriftgelehrten hatten richtig verstanden. Sie hatten Jesus richtig erkannt. Er hat sich ganz bewusst auf diese eine Stufe mit Gott gestellt. Und damit hatten sie ein Problem. Ein gewaltiges Problem. Letztendlich haben sie Jesus deswegen auch hinrichten lassen. Wie ist denn das heute mit dem Anspruch Jesu? Wie reagieren wir auf Jesu Selbstverständnis? Wie reagiert man heute in unserer Zeit auf Jesu Selbstverständnis, auf seinen Anspruch? Nun, ich glaube, mit einem Jesus, der unsere Gebete erhört, der uns hilft und der uns zur Seite steht, mit diesem Jesus hat fast niemand Probleme. Und auch wenn du das mal so berichtest, vielleicht an deinem Bekanntenkreis mal davon erzählst, wie Gebet dir geholfen hat, dann wirst du durchaus auf wohlwollende Reaktionen stoßen. Ich glaube schon. So habe ich es auch schon erlebt. Auch ein Glaube an Jesus, der für unser Leben ja inspirierend ist. Wer hätte da was gegen? Ist doch gut, wenn man irgendwie ja inspiriert wird, wenn man angeregt wird für sein Leben. Ein Glaube an Jesus, aus dem wir Kraft für unser Leben schöpfen. Ein Glaube an Jesus, der uns Werte mitgibt, die unser Leben erleichtern, die uns helfen, damit das Leben gelingt. Wen würde das stören? Ein Glaube an Jesus, der einfach gut tut, der der Seele gut tut. Wer würde das anderen nicht gönnen, selbst wenn man selbst vielleicht damit überhaupt nichts anfangen kann? Mit so einem Jesus, mit einem Helfer, einem Tröster, einem Lehrer, einem Sinnstifter, damit haben die meisten Menschen keine Schwierigkeiten. Aber ein Glaube an einen Jesus, der diesen gewaltigen Anspruch stellt, das ist dann doch nochmal was anderes. Und da scheiden sich dann schon die Geister. Ein Glaube an einen Jesus, der von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich bin damit der Herr der Welt und ich bin damit auch der Herr deines Lebens und du solltest dein Leben auf meine Botschaft gründen. Und übrigens, ich bin der Weg zum Vater. Der einzige Weg zu Gott. Ihr braucht Vergebung eurer Sünden durch mich. Bei diesem Anspruch, da sehen die Reaktionen dann schon anders aus. Und da stellt sich dann diese Frage. Wie ist das mit dem Anspruch Jesu? Wie stehst du dazu, zu diesem Anspruch Jesu? Zu seinem Selbstverständnis. Jesus macht jedenfalls nicht nur große Worte, nein, seinen gewagten Anspruch, sich selbst auf die Stufe Gottes zu stellen, sich hier als absolute Autorität zu positionieren, er unterstreicht diesen Anspruch durch seine atemberaubende Tat. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Dieser Jesus ist kein Schwätzer. Dieser Jesus macht nicht nur große Worte. Er hat den Mund nicht einfach zu voll genommen. Dieser Jesus ist tatsächlich, wer er vorgibt zu sein. Derjenige, der Vollmacht hat. Derjenige, der über Leid und Krankheit regiert. Derjenige, der Sünden vergeben kann. Derjenige, der auf einer Stufe mit Gott selbst steht. Derjenige, von dem Paulus später dann dichten würde, ich zitiere mal aus Kolosser 1 ein paar Verse, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Dieser Jesus ist der souveräne und allmächtige Herr. Das ist sein Anspruch. Nicht weniger. Das ist sein Anspruch. Jesus fordert also den Gelähmten, und damit kommen wir zum Schluss, er fordert den Gelähmten und damit auch uns heraus, dass wir unsere wahre Not erkennen. Wir brauchen nicht nur einen Wunscherfüller. Das wäre viel zu wenig. Wir brauchen auch nicht nur Wohlbefinden und vielfältige gute Gaben. Auch das würde nicht reichen. Wir brauchen mehr Vergebung, Veränderung, Umgestaltung von innen heraus. Eine neue Identität, die sich in Christus gründet. Und das kann uns nur der schenken, der auch mehr ist als ein guter Ratgeber. Das kann uns nur der schenken, der mehr ist als ein Wunderheiler, wer mehr ist als ein inspirierender Lehrer oder ein Tröster für die schweren Stunden. Das kann uns nur der schenken, der die Welt in seinen Händen hält, der uns geschaffen hat und der uns und alle diese Umstände auf dieser Erde regiert, dessen Macht unbeschränkt und grenzenlos ist. Jesus Christus, er ist der Heiland, er ist der Erlöser, erkennen wir ihn, erkennen wir seinen Anspruch, denn er kann uns geben, was wir in unserer Not brauchen, was wir wirklich, wirklich brauchen. Amen.